1,90 pro Tag. Internationale Zusammenarbeit, neu denken. In unserem Podcast diskutieren ETH-Alumni Entwicklungsziele und aktuelle Herausforderungen in der internationalen Zusammenarbeit. Wir fragen nach, wie sie sich für das Ende von extremer Armut, die Gleichstellung der Geschlechter oder nachhaltigen Konsum engagieren. Ein Podcast des NADEL, Center for Development and Cooperation der ETH Zürich. Ich bin Fritz Brucker. Willkommen zur 18. Folge von 1,90 pro Tag. Heute begrüße ich Beatrice Maser-Mallor. Nach dem Studium der Architektur an der ETH hat mein Gast Anfang der 1990er Jahre beim damaligen Bankverein, einer Vorgängerin der heutigen UBS, gearbeitet, bevor sie zurück an die ETH kam für die Ausbildung am NADEL. Heute trägt Beatrice Maser-Mallor den Titel einer Botschafterin und vertritt seit Mitte 2024 die Schweiz im 25-köpfigen Exekutivdirektorium der Weltbank. Dazwischen hat sie in ihrer langen Karriere 17 Jahre beim Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO, gearbeitet. Wir reden darüber, ob die Weltbank der doppelten Herausforderung von Armutsbekämpfung und Klimawandel gewachsen ist. Und wir klären, wieso die Schweiz gleich 9 Länder im Führungsgremium der Weltbank vertritt. Beatrice, herzlich willkommen. Danke, dass du dir Zeit nimmst.
Danke vielmals für die Einladung.
Beatrice, vor der Ausbildung am NADEL hattest du eine Bankenkarriere begonnen. Was hat dich dazu gebracht, diese Position aufzugeben und dich beim NADEL anzumelden?
Ja, ich hatte beim Schweizerischen Bankverein einen sehr guten Berufseinstieg mit vielseitigen Arbeits- und Entwicklungsmöglichkeiten im und Ausland. So hat insbesondere die Tätigkeit im Bereich Handelsfinanzierungen mit Lateinamerika mein Interesse für Entwicklungsländer und deren Rahmenbedingungen geweckt. Aber nach einiger Zeit wollte ich mich dann auch weiterentwickeln und bin so auf das NADEL gestoßen. Die Kombination von interdisziplinärer Wissensvermittlung zu Entwicklungsfragen, verbunden eben mit einem praktischen Einsatz in einem Entwicklungsland im eigenen Fachgebiet, das waren die ausschlaggebenden Gründe für die Wahl des NADELs.
Du hast die längste Zeit deiner Karriere beim SECO gearbeitet und dich mit vielen Bereichen der wirtschaftlichen Entwicklung beschäftigt. Infrastrukturfinanzierung, Handelsförderung und Privatsektorförderung gehören dazu. Gibt es einen dieser Bereiche, der dich besonders angesprochen hat und bei dem du dich auch besonders zu Hause fühlst?
Ich bin eigentlich fast etwas zufällig beim SECO in die Bundesverwaltung eingetreten. Und dann hatte ich das Glück, in ganz unterschiedlichen, aber auch immer sehr spannenden Bereichen tätig zu sein, welche immer einen internationalen Bezug hatten. Und wenn ich so zurückblicke, dann waren alle Tätigkeitsbereiche aber auch irgendwie miteinander verbunden. Immer ging es um die wirtschaftliche Entwicklung, um gute Rahmenbedingungen für den Privatsektor, um Standortfaktoren, die internationale Zusammenarbeit und eben auch um den Zugang zu Finanzierung in Entwicklungs- und Schwellenländern.
Bevor wir über eine heutige Funktion als Exekutivdirektorin bei der Weltbank reden, die Frage, was gehört eigentlich alles zur Weltbankgruppe?
Richtig, man spricht so von der Weltbank, aber eigentlich ist es die Weltbankgruppe und dazu gehören 5 Unterorganisationen. Das ist zuerst einmal die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, im Volksmund eben die Weltbank. Diese arbeitet mit den Regierungen aus Entwicklungsländern mittleren Einkommens zusammen. Die Weltbank feiert übrigens dieses Jahr ihr 80-jähriges Bestehen. Sie wurde nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet, um den Wiederaufbau in Europa mitzufinanzieren. Dann die zweite Organisation, das ist die Internationale Entwicklungsorganisation, die AIDA. Diese vergibt konzessionelle, das heißt zinsgünstige Finanzierung an die Entwicklungsländer. Dann haben wir, wie bereits erwähnt, die Internationale Finanzkorporation, IFC, welche mit dem Privatsektor in Entwicklungs- und Schwellenländern zusammenarbeitet. Die 5. Organisation ist am wenigsten bekannt, das Internationale Zentrum zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten zwischen privaten Investoren und Staaten. Und alle diese 5 Organisationen haben als gemeinsames Ziel die Armutsreduktion.
Dann lass uns die eigentliche Bank etwas genauer anschauen.
Die Weltbank arbeitet, wie gesagt, mit dem öffentlichen Sektor in Entwicklungsländern und Schwellenländern zusammen. Sie finanziert Programme in den Bereichen Infrastruktur, dazu gehören Energie, Wasser und Abwasser, Transport, Kommunikation, aber auch im Bereich Produktion, dazu gehört Industrie, Landwirtschaft und Bergbau oder Dienstleistungen. Ebenso wichtig aber wie die Finanzierung von konkreten Projekten und Programmen ist auch die Stärkung von lokalen Institutionen, zum Beispiel im Bereich der Bildung, der Gesundheit, des Finanzsektors, des Handels oder der sozialen Sicherheit und Verwaltung.
Es hat vor einem Jahr, rechtzeitig zum 80. Geburtstag, Ende 23, die Bank sich eine neue Strategie gegeben und will unter dem Stichwort einer besseren Bank nicht mehr nur die Armut bekämpfen, sondern auch Investitionen in globale öffentliche Güter und damit vor allem auch in den Klimaschutz fördern. Finanzierung von Klimaanpassungsmaßnahmen gab es aber schon zuvor bei der Weltbank. Was soll neu zusätzlich finanziert werden?
Es ist richtig, dass 2023 die Bank, ich würde sagen, eine Strategieerweiterung vorgenommen hat. Das erste Ziel der Weltbank war es ja, Armut zu reduzieren. Später kam dann das Ziel der Schaffung von geteiltem Wohlstand hinzu. Damit verbunden ist insbesondere die Verminderung von Ungleichheiten. Explizit formuliert wurde nun auch das Ziel der Nachhaltigkeit, das heißt, dass der Planet langfristig bewohnbar bleiben muss und die Entwicklung nicht auf Kosten der Umwelt gehen kann. Aber tatsächlich wurden schon früher Klima- und Umweltmaßnahmen finanziert, weil die Entwicklungsländer und ihre Bevölkerung häufig sehr stark von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen sind. Konkret will die Weltbankgruppe 45% ihrer jährlichen Finanzmittel für die Anpassung an den Klimawandel und dessen Eindämmung aufwenden. Dazu gehören auch ehrgeizige Ziele, wie zum Beispiel bis zum Jahr 2030 250 Millionen Menschen in Afrika mit Strom aus erneuerbaren Energien zu versorgen. Weiter konzentriert sich die Bank in diesem Bereich auch auf die Reduzierung von Methanemissionen, der Aufbau von transparenten Kohlenstoffmärkten. Die Entwicklungsländer sollen so zum Beispiel in die Lage versetzt werden, Kohlenstoffgutschriften zu generieren und zu monetarisieren.
Das Modell von Klimagutschriften ist regelmäßig in der Kritik. Zum Beispiel, weil Aufforstungsprojekte nicht langfristig durchgeführt werden oder weil die CO2-Einsparungen zu hoch berechnet wurden und darum die versprochene CO2-Kompensation gar nicht realisiert werden kann. Ist das ein Ansatz, der Zukunft hat?
Es funktioniert vielleicht nicht immer alles, aber ich glaube grundsätzlich schon, diese Maßnahmen, die sollten die angepeilte Wirkung erzielen. Es gibt aber natürlich Projekte, wo man etwas ausprobiert und aufgrund von Evaluationen feststellt, dass man vielleicht gewisse Dinge etwas anders anpacken hätte müssen. Aber ich glaube schon, es sind erfolgsversprechende Ansätze und es hat auch gute Beispiele von Projekten, die sehr gut funktioniert haben. Aber natürlich, es ist immer alles auch ein Ausprobieren. Es hängt von den Rahmenbedingungen ab. Also grundsätzlich sind wir in schwierigen Umfeldern.
Das Kerngeschäft der Weltbank ist das Engagement in Hochrisikogebieten.
Das ist auf jeden Fall so. Also die Weltbank ist dort, wo es einfach schwierig ist, per Definition. Sonst würde es ja die Weltbank nicht brauchen, sonst braucht es nicht diese öffentlichen Gelder. Wenn es der Privatsektor alleine richten kann, dann muss man keine öffentlichen Gelder einsetzen.
Um Schwellenländer für mehr Investitionen in globale öffentliche Güter zu gewinnen, sollen neu auch Finanzierungsanreize angeboten werden. Konkret geht es um günstigere Zinsen und längere Laufzeiten. Kritische Stimmen fragen, braucht es Anreize, weil Investitionen in globale öffentliche Güter für diese Länder gar nicht die eigentliche Priorität sind, sondern sie lieber in ihre eigene Entwicklung investieren würden.
Diese Anreize ergeben sich aus der neuen erweiterten Vision der Bank. Diese Strategieerweiterung gibt der Weltbank eine verstärkte Rolle bei globalen Herausforderungen, eben zum Beispiel in der Klimafinanzierung. Für die kreditnehmenden Länder hat aber das Grundprinzip der Country Ownership, das heißt, auf das Land bezogene Maßnahmen einen hohen Stellenwert. Sie müssen diese Kredite ja auch wieder zurückzahlen. Das heißt, zum Angehen von globalen Herausforderungen mit positiven grenzüberschreitenden Externalitäten, die nicht nur im eigenen Land anfallen, aber eben darüber hinausgehen, braucht es zum Teil diese Anreize und Vorzugsbedingungen.
Die Entwicklungsländer fordern nicht einfach eine bessere Bank, sondern vor allem eine größere Bank. Sie fordern, dass die Weltbank mehr Kredite vergibt und das sind dann aber die großen Anteilseigner der Weltbank zurückhalten. Diese fürchten, dass die Bank ihre hohe Kreditwürdigkeit verliert, wenn sie mehr Kredite vergibt und sie dann als Aktionäre mehr Eigenkapital einschießen müssten. Wie geht die Weltbank mit dieser Gratwanderung um?
Richtig, die Finanzierung wird über das Eigen- und das Fremdkapital der Bank bereitgestellt. Die Bank muss sicherstellen, dass sie finanziell nachhaltig ist. Unter anderem muss sie auch die Kreditwürdigkeit hochhalten, also dieses sogenannte AAA-Rating unbedingt bewahren, weil dies ermöglicht es der Bank, die Kosten für die Aufnahme von Fremdkapital tief zu halten. Und damit, und das kommt dann auch wieder direkt den Empfängerländern zugute, wenn dieses Fremdkapital eben günstig ist, und das kann man damit sicherstellen, wenn dieses AAA erhalten bleibt. Das heißt, mit dem bestehenden Eigenkapital muss sehr sorgsam umgegangen werden.
Kritikerinnen und Kritiker argumentieren, dass die Umwelt- und Sozialkriterien, die bei Investitionen der Weltbankgruppe berücksichtigt werden müssen, seit der letzten Revision weniger streng sind als davor. Als Grund wird vermutet, dass eine zunehmende Konkurrenz zwischen Geldgebern dazu geführt hat, dass die Anforderungen gesenkt wurden. Ist diese Kritik berechtigt?
Also die aktuellen Umwelt- und Sozialstandards der Weltbank stammen aus dem Jahre 2018. Die Standards wurden breit konsultiert und haben heute eine hohe Akzeptanz. Die Schweiz hatte damals als Vertreterin einer gemischten Stimmrechtsgruppe eine wichtige Rolle bei der Erarbeitung gespielt, nicht zuletzt als Brückenbildnerin zwischen Industriestaaten, Schwellen- und Entwicklungsländern. Aber es ist natürlich schon so, dass die Umsetzung der Standards auch für die Partnerländer eine Herausforderung darstellt.
Aber die Hypothese, dass es ein Race to the Bottom gibt, die würdest du nicht teilen?
Würde ich jetzt nicht teilen, weil es ist doch relativ anspruchsvoll. Also wenn man sieht eben, wie viel dahinter ist, man kann diese Evaluationen auch auf dem Netz abrufen.
Die internationale Finanzkorporation IFC ist der Privatsektorarm der Weltbank. Der IFC finanziert Unternehmen nicht nur mit Krediten, sondern kann sich auch mit Eigenkapital beteiligen. Du hast für den IFC in Ägypten gearbeitet und die Region Nordafrika und Mittlerer Osten betreut. Kannst du einem ganz konkreten Beispiel illustrieren, wann und wie sich die IFC mit Eigenkapital an einer lokalen Firma beteiligt?
Wenn die IFC sich am Eigenkapital einer Unternehmung beteiligt, dies kann auch eine Bank sein, dann steuert sie natürlich auch die Geschicke der Unternehmung mit. Es ist also ein langfristiges und strategisches Engagement, wenn sie mit Eigenkapital einsteigt. Häufig werden dadurch auch weitere Investoren zu einer Beteiligung animiert. Wichtig ist ja nicht nur, dass die IFC Finanzierung bereitstellt, sondern dass mit ihrer Beteiligung auch weiteres privates Kapital für Investitionen in Entwicklungsländern mobilisiert werden kann. Konkrete Beispiele, welche ich aus meiner Zeit in Nordafrika in Erinnerung habe, ist zum Beispiel eine Beteiligung an einer Firma in Tunesien, welche Olivenöl produziert. Und dank der hohen Qualität kann die Firma ihre Produkte auch exportieren. Damit sie diese Expansion sicherstellen konnte, brauchte sie Kapital.
Und wenn der IFC mit Eigenkapital einsteigt, wie lange bleibt der IFC investiert?
Es sind sicher zwischen 5 und 10 Jahren. Die IFC nimmt ja dann auch Einsitz im Verwaltungsrat der Firma, schaut, dass die Firma ihre Ziele, die sie dann eben mit dieser Finanzierung anpeilen will, auch erreicht. Häufig ist es auch so, dass wenn die Firma wirklich ein gutes Standing hat, dann auch private Investoren reinkommen und die IFC sich dann auch zurückzieht, damit sie dann eben wieder Kapital hat, um in neue Firmen zu investieren.
Jetzt neben lokalen Firmen finanziert die IFC auch Unternehmen aus OECD-Ländern, Industrieländern, damit sie ihre Tätigkeit in Schwellenländern ausdehnen können. Diese Unternehmen hätten aber eigentlich ja Zugang zu kommerziellen Bankkrediten. Was macht ein IFC-Kredit für westliche Firmen interessant? Ist er einfach günstiger?
Auch Firmen aus Europa kriegen für eine langfristige Finanzierung in einem Entwicklungsland keine Finanzierung, weil das Risiko das Entwicklungsland ist. Und deshalb spannen sie zusammen mit der IFC. Sie ist auch sehr gut mit den lokalen Gegebenheiten vertraut. Wenn die IFC ein Projekt dann zur Empfehlung vorgibt, dann ist das fast ein bisschen ein Gütesiegel. Zudem verfügt die IFC als Teil der Weltbankgruppe auch über einen bevorzugten Gläubigerstatus. All dies trägt aus der Sicht eines ausländischen Investors zur Risikominimierung bei.
Ein Beispiel einer solchen Finanzierung ist Bolt. Das ist ein Konkurrenzunternehmen des Fahrdienstleisters Uber. IFC hat die Expansion von Bolt nach Südafrika, Nigeria und in die Ukraine mitfinanziert. Ich erwähne das, weil es ein umstrittenes Engagement ist. Der Vorwurf lautet, dass Fahrerinnen und Fahrer bei Bolt noch weniger verdienen würden als bei Uber und dass diese Plattformökonomie die Deregulierung des Arbeitsmarktes vorantreibt und prekäre Arbeitsformen fördert. Was würdest du diesen Kritikerinnen und Kritikern antworten?
Also tatsächlich hat die IFC verschiedenste sogenannte Mobilitätsdienstleister, darunter eben auch die Firma Bolt aus Estland, bei der Expansion in Entwicklungsländer unterstützt. Aber die IFC muss immer nachweisen können, wenn sie ein Projekt vorlegt, dass die verschiedenen Nachhaltigkeitsstandards, von welchen wir bereits gesprochen haben, eingehalten werden. Und dazu gehören auch die sozialen, inklusive die Arbeitsbedingungen.
Liegt die Krux hier nicht darin, dass diese Fahrerinnen und Fahrer nicht bei Bolt direkt angestellt sind, sondern als Selbstständige gelten und deshalb bei einer solchen Prüfung eventuell gar nicht auf dem Radar sind?
Ich weiß es nicht, da kenne ich mich zu wenig aus. Das sind sicher Fragen, die auch eingehend diskutiert wurden, als das Projekt dann dem Verwaltungsrat vorgelegt wurde. Ich war damals leider noch nicht in meiner Position, deshalb habe ich das nicht im Detail angeschaut. Aber es ist sicher ein Thema, das natürlich dann verschiedene Ländervertreter sicher interessiert hat. Und ich gehe davon aus, wenn dieses Projekt durchgekommen ist, dass es eben doch Antworten dazu gab.
Eine besondere Rolle spielt in der Weltbankgruppe die IDA, die Internationale Entwicklungsorganisation, weil sie Geld an die ärmsten Länder ausleiht zu stark vergünstigten Zinsen oder auch nicht rückzahlbare Beiträge. Wie viele Länder profitieren heute von diesen Konditionen?
Innerhalb der ersten 8 Monate nach ihrer Gründung, also Anfang 60er Jahre, vergab die IDA Kredite an 4 Länder. 40 Jahre später wurden bereits 33 Milliarden Dollar bereitgestellt für 80 Länder. Man muss vielleicht auch sagen, es gibt Länder, welche aus der IDA graduiert haben. Seit der Gründung haben 46 Länder die IDA verlassen. Dazu gehört zum Beispiel auch Südkorea, welches vor 6 Jahrzehnten noch eines der ärmsten Länder der Welt war, aber seit 1977 selbst ein Beitragszahler.
Im Gegensatz zur Weltbank kommt bei der IDA nicht alles Geld zurück. Das heißt, es braucht immer wieder neues Geld. Wie verlässlich funktioniert diese regelmäßige Aufstockung durch Geberländer 60 Jahre nach der Gründung?
Die Schweiz ist ein verlässlicher Partner der IDA und beteiligt sich seit 1992 an deren Wiederauffüllungen. Die Beiträge entstammen aus den Rahmenkrediten der internationalen Entwicklungszusammenarbeit, welche jeweils vom Parlament verabschiedet werden.
Nachdem das Parlament gerade 110 Millionen gekürzt hat beim Rahmenkredit 2025 bis 2028, siehst du der Beitrag der Schweiz an diese Auffüllung des IDA gefährdet?
Ich glaube, die IDA ist ein wichtiges Gefäß. Es ist, hat eine sehr große Hebelwirkung, weil man mit einem Franken einen 4-mal größeren Betrag ausleihen kann. Ist natürlich auch ein effizientes System, weil dahinter die ganze Weltbankgruppe steht mit allen ihren Evaluationen und mit ihren Analysen. Also insofern denke ich, wird die Schweiz weiterhin dieses IDA-Fenster unterstützen.
Beatrice, ich habe ein paar kurze Fragen mit der Bitte um kurze Antworten. Visionärin oder Pragmatikerin? Was ist für dich wichtiger in der Führung?
Also ich persönlich bin eher eine Pragmatikerin. Also ich denke eher, ich kann nicht so auf 50 Jahre hinaus denken. Ich denke, es ist wichtig, wenn man Maßnahmen, sagen wir, relativ rasch umsetzen kann, weil es braucht häufig, sagen wir, im kurzfristigen Rahmen auch Lösungen. Also von dem her. Ich bin eher Pragmatikerin.
Konsens oder klare Entscheidungen? Wie führst du in Situationen mit widersprüchlichen Interessen?
Ich denke, wenn man einen Konsens hinkriegt, ist das sicher sehr gut und auch sehr nachhaltig. Ich glaube, das ist auch unser Staatsverständnis natürlich aus der Schweiz, wo wir immer versuchen, auf den Konsens hinzuarbeiten. Aber manchmal braucht es auch klare Entscheidungen. Konsens braucht Zeit. Und manchmal hat man diese Zeit nicht.
Ergebnisse oder Prozesse? Wo legst du mehr Wert bei der Umsetzung von Projekten?
Ja, ich sehe hier keinen Gegensatz. Man macht Prozesse, um gewisse Ergebnisse erzielen zu können. Also von dem her ist das für mich ein Kontinuum und gehört zusammen. Ich denke, es ist wichtig, gute Prozesse zu haben. Das vereinfacht die Dinge, dass man am Schluss dann eben wirklich auch bei den Ergebnissen landet und nicht sich lange im Kreis herumdreht.
Delegieren oder selber involvieren?
Wenn immer möglich delegieren, also wenn es andere Leute besser machen können oder schneller oder es andere Leute machen können.
Datengeschützte Entscheidungen oder Erfahrungswissen?
Beides. Ich glaube, Daten sind wichtig, dass man gut argumentieren kann. Daten sind auch wichtig, um zu schauen, ob diese Ergebnisse, die man sich wünscht, eintritt. Eine wissenschaftliche Untermauerung der Entwicklungszusammenarbeit ist sicher nicht schlecht, aber Erfahrung ist auch ganz wichtig.
Abenteuerlustig oder sicherheitsorientiert, wenn du große Entscheidungen treffen musst?
Abenteuerlustig, aber mit einer guten Risikoanalyse.
Intuition oder Logik?
Wahrscheinlich Intuition, wobei ich glaube, die Intuition, die basiert auch auf eben Erfahrungen und auf einer Logik, die man sich über die Jahre hinweg angeeignet hat.
Du bist seit kurzem im Exekutivdirektorium der Weltbank und vertrittst die Schweiz als einer Anteilseigner der Weltbank. Was gehört in den Verantwortungsbereich des Exekutivdirektoriums?
Das oberste Organ der Weltbankgruppe ist der Gouverneursrat. Und für diesen Gouverneursrat ernennt jedes Mitgliedsland, also auch die Schweiz, einen Gouverneur. Normalerweise sind das die Wirtschafts- oder Finanzminister und diese treffen sich zweimal im Jahr. Und dann gibt es den Rat der Exekutivdirektoren. Diese sitzen in Washington und nehmen im Auftrage ihrer Gouverneure das Tagesgeschäft wahr, vor Ort in Washington. Sie begleiten die strategische Ausrichtung der Bank und führen die Oberaufsicht. Der Rat der Exekutivdirektoren besteht aus 25, welche 189 Länder vertreten. Es gibt Exekutivdirektoren aus großen Ländern, die vertreten nur ein Land, also zum Beispiel die USA, Frankreich, Deutschland, United Kingdom oder Japan. Andere vertreten mehrere Länder, welche dann in einer Stimmrechtsgruppe zusammengefasst sind. Die Exekutivdirektoren treffen sich mehrmals pro Woche und entscheiden über Strategien, Programme und Projekte.
Heißt das, dass quasi die Investition, die Projekte, das Geld, das ausgeliehen wird, vom Exekutivrat abgesegnet wird?
Genau, die Projekte, die werden abgesegnet vom Exekutivrat. Insbesondere auch die Strategien werden auch vorgegeben vom Exekutivrat, aber nachher auch die Programme und die Projekte.
Mhm. Ja, die großen Länder haben einen eigenen Exekutivdirektor, die kleineren, die haben Stimmrechtsgruppen. Verstehe ich das richtig, dass groß und klein hier daran gemessen wird, wie viele Aktien das Land in der Weltbank hat?
Genau, es geht um Stimmrechte. Es sind nicht nur Aktien, es gibt eine bestimmte Formel. Da werden verschiedene Indikatoren, wie zum Beispiel die Wirtschaftskraft oder auch die Beiträge an diesen IDA-Fonds einberechnet. Und das gibt dann eine Anzahl Stimmrechte. Die Schweiz ist in einer Stimmrechtsgruppe mit 9 Ländern. Dazu gehören die 5 zentralasiatischen Länder, Kirgisistan, Kasachstan, Turkmenistan, Tadschikistan und Usbekistan. sowie Aserbaidschan, im Südkaukasus, Serbien und Polen. Wir sind zusammen genügend groß, dass wir einen eigenen Exekutivdirektor haben. Also von diesen 25 haben wir einen Sitz.
Dann wird die Abstimmung mit den Ländern der Stimmrechtsgruppe über die Mitarbeitenden, die im Büro sind, gemacht.
Richtig, also wir haben Vertreter aller dieser Stimmrechtsgruppenländer bei uns in Washington und je nachdem, welche Projekte oder Entscheide anstehen, müssen diese natürlich auch die Koordination mit ihren Hauptstädten machen. Zusammen erarbeiten wir dann eine gemeinsame Position. Die meisten Entscheide, die werden dann im Board mit einer Stimme verabschiedet. Wenn wir unterschiedliche Positionen haben, muss man halt schon auch immer die Interessen aller Mitgliedsländer im Auge behalten. Logischerweise sind wir ganz unterschiedlich. Die Schweiz ist ein reiches Geberland. Kasachstan ist ein Land mittleren Einkommens. Und da sind natürlich die Ansprüche auch die Bank anders. Und dann gibt es aber auch Entscheide, welche nicht an den Exekutivrat delegiert wurden und wo die Gouverneure entscheiden, zum Beispiel bei den Kapitalerhöhungen. Dort ist jedes Land für sich und kann über ihren Gouverneur abstimmen.
Du bist auch Vorgesetzte des Bankmanagements und hast selber reiche operative Erfahrung. Hilft dir das in deiner neuen Funktion oder erschwert es eher den Rollenwechsel?
Ja, ich war zweimal operationell in einer Entwicklungsbank tätig. Das war nicht nur eine persönliche Bereicherung, sondern ich habe wirklich auch sehr, sehr viel gelernt, was sehr nützlich ist in meinem heutigen Job. Also insbesondere konnte ich auch meinen Realitätssinn schärfen, zum Beispiel bezüglich der Machbarkeit von Projekten. Man muss sich auch fragen, wo verlangen wir als Exekutivrat vielleicht auch zu viel? Wir sitzen eben weit weg von dieser operationellen Realität. Gleichzeitig hilft diese operationelle Erfahrung auch, die Aussagen des Managements einzuschätzen und allenfalls zu hinterfragen.
Zum Schluss noch eine Frage. Die Weltbank ist letztlich eine Bank und die lebt davon, dass sie Geld ausleiht und dafür Zinsen erhält. Hat die Bank heute genügend griffige Maßnahmen, um zu verhindern, dass Länder sich überschulden? Das ist ja immer wieder eine Gefahr. Und letztlich möchte man die Länder unterstützen, aber als Bank möchte man auch Geld ausleihen.
Die Weltbank ist ja nicht eine normale Bank, welche auf Profit ausgerichtet sind, sondern es ist eine Entwicklungsbank. Also aus dieser Perspektive ist natürlich das Ausleihen von Mitteln nicht die oberste Priorität. Bei den Analysen des volkswirtschaftlichen Kontexts, inklusive natürlich der Verschuldungskapazität, stützt sich die Bank auch auf die Informationen ihrer Schwesterorganisation, das ist der Internationale Währungsfonds, ab. Eine tragfähige Finanzierung bereitzustellen, ist ein integraler Bestandteil der Strukturierung von Programmen und Projekten. Und deshalb werden natürlich für die ärmsten Länder auch keine Kredite vergeben, sondern deshalb müssen diese Finanzmittel, wie bereits besprochen, über dieses hochkonzessionelle Fenster der internationalen Entwicklungsorganisation der EIDA bereitgestellt werden, weil diese Länder einen Kredit eben nicht tragen könnten.
Beatrice, vielen Dank für dieses Gespräch.
Vielen Dank, war mir eine Freude.
Das war 1,90 pro Tag. Heute zu Gast Beatrice Maser-Mallor. Nach dem Studium der Architektur und einer Karriere in der Wirtschaft, in der Entwicklungszusammenarbeit, bei Entwicklungsbanken und in der Diplomatie vertritt Beatrice Maser heute die Schweiz im Exekutivdirektorium der Weltbank. Links zu meinem Gast und zur Entwicklungsfinanzierung finden Sie in den Shownotes zu dieser Episode und auf unserer Website www.nadel.ethz.ch/podcast. Schön waren Sie dabei und bis bald auf dem gleichen Kanal.